Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer werden Podcast. Heute zu Gast im PT werden Podcast habe ich Dominik. Dominik ist 27 Jahre und kommt aus dem Raum Salzgitter. Aktuell noch, er wird es demnächst umziehen, wird uns vielleicht auch verraten, wo er hinzieht und dann könnt ihr zukünftig, wenn ihr in diesem Raum seid, in Sicherheit ihn auch mal aufsuchen für Rat und Tat. Und Dominik ist nicht nur Physiotherapeut, sondern auch Schmerzcoach. Das heißt, er hat sich auf dieses Thema Schmerz spezialisiert für sich in seinem Coaching und für seine Kunden. Und das finde ich sehr interessant, weil es über das Thema Schmerz ja sehr, sehr viel zu sagen gibt und vor allem auch man oftmals als Coach oder als Personal Trainer auch mit dem Thema konfrontiert wird. Das heißt, Klient kommt mit Beschwerdebild XY. Wie gehe ich jetzt als Kunde damit um, als Trainer damit um mit meinem Kunden? Und das andere, beziehungsweise das Hauptthema von Folge 1 ist, wie du als Coach mit dem Thema Arthrose umgehst. Und da freue ich mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, Dominik. Und herzlich willkommen damit im Podcast.
Ja, dankeschön für die Einladung.
Genau, wenn du jetzt mal in ein paar Zeilen deinen Werdegang kurz umschreiben würdest, wäre das für uns sehr interessant.
Ja, natürlich. Also Werdegang war zuerst im Bereich der Physiotherapie von der Ausbildung her. Da bin ich eigentlich drauf gestoßen, weil ich schon immer im Gesundheitsbereich was machen wollte, entweder im Bereich Fitnesstraining, Krafttraining oder im Bereich der Physiotherapie, was mich dann letztendlich eben zur Physiotherapie hingezogen hat, auch wegen meiner eigenen Schmerzgeschichte. Und das hat mich dann eben motiviert, auch den anderen Leuten zu helfen im Bereich Schmerz. Und nach der Physiotherapieausbildung habe ich dann schon, relativ schnell bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Und da bin ich dann als Schmerzcoach tätig. Der Begriff Schmerzcoach einfach aus dem Grund, damit die Leute einfach so eine moderne Ansicht bezüglich der Physiotherapie und im Bereich Schmerz haben. Denn heutzutage denkt man immer noch, ja, ich gehe zum Physiotherapeut, der massiert mich, der drückt mich hier und da und dann ist alles besser. Aber das hat nichts mehr mit moderner Physiotherapie zu tun, sondern der moderne Physiotherapeut, der arbeitet wirklich als Coach. Deswegen eben der Begriff Schmerzcoach, sodass die Leute wissen, okay, ich massiere sie nicht, ich drücke hier und nicht darum, sondern ich zeige den Wege auf, wie sie selber den Schmerz in den Griff bekommen können. Das ist so kurz gesagt mein Werdegang.
Sehr gut. Und da bist du bei mir herzlich willkommen, weil mein Wunsch war es früher schon immer, genau diese Lücke letztendlich zu besetzen. Weil du hast ja unser klassisches Gesundheitssystem. Kunde hat Schmerz, Kunde rennt zum Arzt, vielleicht dann auch zum Spezialisten. Arzt oder Spezialist, Röntgenbild. Nächste ist dann Kernspind und dann meistens halt, wie gesagt, Physiotherapie. Und dann ist es ja so, dass unser Gesundheitssystem ja einen gewissen Grad an Betreuung oder Behandlung vorgibt, also sprich sponsert in Anführungszeichen, über die jeweiligen halt gesetzlichen oder privaten Krankenkassen. Und dann ist der Kunde ja meist noch nicht, weil er meistens früher im traditionellen Sinne eher geknetet wurde, noch lange nicht komplett schmerzfrei beziehungsweise auch belastbar. Und das war immer so ein bisschen so die Krux, wo ich gesagt habe, es bringt ja nichts, wenn du einfach dich ein bisschen durchkneten lässt. Dann hast du ja kurzzeitig zwar Ruhe, nur das kommt ja immer wieder, weil die Ursache letztendlich wahrscheinlich nicht gelöst wurde. Ja, und da bin ich jetzt echt froh, dass sich da so ein kleiner Wandel tut. Und deswegen kümmern wir uns ja heute auch ein bisschen um das Thema Arthrose. Was würdest du denn grundsätzlich einem Coach über Arthrose erzählen, was er in seinem Alltag als Coach mit dem Kunden in die Kommunikation bringen kann? Weil es ist ja immer so, man hat auf der einen Seite diese Sache, dass du ganz klassisch jetzt eine Definition aussprechen kannst und so ein allgemeines Fachchinesisch. Doch viel wichtiger ist es doch, wie wir die ganze Sache an den Kunden rantragen, dass er das versteht, vielleicht auch seine Ängste und Sorgen und so weiter verliert und dann darüber ein bisschen mutiger wird und auch in die Selbstfürsorge geht. Wie gehst du da mit dem Thema Arthrose an die Kunden ran?
Genau, also da gebe ich dir erstmal total recht. Also ich sage mal so, dem Kunden ist vollkommen egal, was du über das Hormonsystem, über das Endokrinium, über das Nervensystem etc. weißt. Das ist dem Kunden vollkommen egal. Deswegen ist natürlich wichtig, dass wir dem Kunden das vernünftig auch kommunizieren, was Arthrose ist und was er überhaupt machen kann. Arthrose wird, wenn du dir, ich sage mal so, die Fachbücher nimmst oder Dr. Google, wird immer noch als Abnutzungs- und Verschleißerkrankung angesehen. Das ist natürlich erstmal total sehr, sehr schlechte Kommunikation, weil es sehr viele Nocebo-Effekte setzt. Der Punkt ist nur der, wenn du die Leute mal fragst, was sie sich darunter überhaupt vorstellen, Abnutzung und Verschleiß, ja, dann sagen die so, die Patienten und die Kunden, ja, stell dir vor, du hast so zwei Schmirgelpapiere und die reifst du aneinander. So nach einer Zeit reibt sich natürlich das Ganze mit einer Zeit ab. Und so stellen sich die Leute, die Patienten, die Kunden oder diejenigen, die eben die Diagnose Arthrose bekommen, genauso stellen die sich das vor. Und das ist im Kopf natürlich schon ein total falsches und auch gefährliches Bild. Denn Arthrose ist gar keine Abnutzung und auch keine Verschleißerkrankung. Das ist einfach ein alter Begriff und eine alte Vorstellung, was Arthrose überhaupt ist. Das ist zum Beispiel auch beim Bandscheibenvorfall. Beim Bandscheibenvorfall denken viele noch, dass so dieser Nukleus, also dieser Kern, ausläuft. Nein, das tut es auch nicht. Da sind in der Physiotherapie, in der Schmerztherapie, in der Medizin immer noch ja, Vorstellungen von gewissen, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen mal, Erkrankungen oder strukturellen Veränderungen, die total veraltet sind. Dass Arthrose gar keine Abnutzungserscheinung ist und gar keine Verschleißerkrankung, ist aber etwas Positives, denn viele denken immer, okay, weil es Abnutzung ist, darf ich mich jetzt nicht mehr belasten. Und das ist schon die erste gute Nachricht, die man als Coach dem Kunden vermitteln kann, dass Arthrose keine Abnutzung ist und man deswegen auch gar keine Angst haben muss vor Belastung. Man kann auch seine Knie beugen, sein Kreuzheben, seine Beinpresse, seine Kettlebell Swings und so weiter und so fort. Alles weiter ausführen. Man kann auch sein Krafttraining ausführen. Man kann auch weiterhin joggen und laufen. Das wirkt sich nicht negativ auf die Arthrose aus, sondern im Gegenteil, die Menschen haben langfristig gesehen weniger Schmerzen. Die Biomarker im Gelenk verbessern sich und auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für eine OP entscheiden, reduziert sich dadurch sehr stark. Also das ist das Erste, was ich auf jeden Fall kommunizieren würde, dass Arthrose keine Abnutzung ist und dass Belastung auch nicht schlecht ist.
Sehr gut. Du hast jetzt gerade eben noch so ein Wort benutzt, Nocebo. Vielleicht da nochmal kurz erklären, weil wir haben auch einige Zuhörer, die so Sport interessiert sind und auch natürlich ein paar Einsteiger, also Newcomer im Bereich Personal Training. Wie würdest du ein Nocebo erklären?
Nocebo ist im Grunde genommen genau das Gegenteil von einem Placebo. Ja, also bei Nocebo ist zum Beispiel, wenn ich dir sage, deine Haltung ist falsch, deine Faszien sind verklebt, du hast irgendeine Dysfunktion, irgendeine Schwäche und so. Das sind Nocebo-Effekte, also Effekte, die zum Beispiel Bewegungsängste, Belastungsängste, oder irgendwas anderes, den Körper negativ beeinflusst oder deine Denkweise negativ beeinflusst zum Beispiel.
Also ein bisschen auch wie Negationen, so
Genau,
dass du halt
genau.
versuchst als Coach, das ist ein Tipp, den ihr auf jeden Fall mit nach Hause nehmen solltet. Ganz viele Coaches arbeiten immer so mit diesem Trigger, dass sie mit Negationen arbeiten und versuchen, den Schmerz dann halt letztendlich so in einen Raum zu bringen, um dann auch den Kunden in so ein Bewusstsein zu bringen. Doch oftmals ist es gar nicht notwendig, diesen Trigger oder diese Negation zu benutzen, weil es einfach häufig missverstanden wird. Und dann hast du nicht einen riesen Nachteil. Der Kunde geht beispielsweise nach Trainingseinheit Nummer 1, hat super geklappt, Trainingseinheit Nummer 2, merkt einen leichten Schmerz. Was macht eine Negation im Nachgang nach einem Training mit unseren Kunden? Häufig ist es so, dass es ihn verunsichert, dass es ihn sogar hinterhin triggert, dass er das Personal Training bei dir in Frage stellt. Und dann kommt er komplett verunsichert und auch noch mit dem in Frage gestellten Personal Training zu dir zurück und sagt so, oh, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich habe sogar zu meinen Anfängen tatsächlich auch Kunden dadurch verloren, weil die einfach einen Rückzieher gemacht haben innerhalb von einer Zehnerkarte oder von einem Probetraining. Der Klassiker ist auch das Probetraining, weil die Leute kommen ja zu dir mit dem Bild, dass wenn sie nach der Stunde rausgehen, dass es ihnen besser geht oder dass sie am besten keine Schmerzen mehr haben. Doch einmal, es geht natürlich nicht so schnell und auf der anderen Seite müssen wir ein gewisses Trial and Error machen, damit wir sehen, was funktioniert, was können wir machen, was können wir nicht machen. Deswegen ist es auch im Vorfeld ganz wichtig, dass du in der Kommunikation sagst, hey, pass auf, wir lernen uns in den ersten Trainingseinheiten erstmal kennen und ich muss erstmal schauen, was funktioniert, was müssen wir reduzieren, was können wir besser machen und so weiter und so fort, dass wir uns da so ein bisschen eingrooven und damit nehmt ihr ganz in einer positiven Art und Weise den Leuten schon mal die erste Angst, die erste Hürde und wie gesagt, wenn ihr grundsätzlich Negationen oder Nocebos vermeidet, habt ihr den riesen Vorteil, dass die ganze Grundstimmung eher positiv ist und nicht Richtung Schmerz, weil ja auch die Krankenkasse mittlerweile Gesundheitskasse heißt oder so ähnlich, ne? Ja. Das wäre ein gutes Beispiel, ja. Okay, gehen wir nochmal auf dieses Thema Kommunikation. Es kommt jetzt tatsächlich jemand mit Arthrose zu dir. Was sagst du zu ihm?
Ja, ist natürlich ganz individuell, je nachdem, wie die Person eben drauf ist und reagiert. Ne? Du hast zum Beispiel Personen, die total offen sind und andere, die lassen sich von dem, was beispielsweise Dr. Google sagt, was sie gehört haben, was sie gelesen haben, extrem stark beeinflussen. Also das Wichtigste ist im Grunde genommen erstmal die Aufklärung. Der Patient will wissen oder eben der Kunde, wieso er nun Schmerzen hat und was er selber dagegen tun kann, beziehungsweise was er nicht tun darf. Und wie schon gerade gesagt, ist das Wichtigste, den Patienten erstmal aufzuklären, was Arthrose genau ist, denn viele haben eben dieses falsche Bild und dieses veraltete Bild von Abnutzung und Verschleiß im Kopf und das müssen wir erstmal reduzieren, denn erst wenn wir dieses Bild, ich sag mal so, gelöscht haben, können wir Patienten effektiv in die Bewegung, Belastung, Krafttraining etc. ranführen. Wie gesagt, ist natürlich individuell, ich fange jetzt nicht sofort an mit Kreuzheben, Kniebeugen, sondern da taste ich mich erstmal langsam ran, weil die meisten, die Arthrose haben, doch schon etwas älter sind. Aber da natürlich von der Belastung alles individuell gewählt. Das ist so zum Beispiel der erste Schritt. Und dann gehen wir auch ran, sodass der Patient weiß, okay, Arthrose ist nicht einfach nur Abnutzung, Verschleiß, sondern eben eine komplexe Erkrankung. Und das bietet uns natürlich als Trainer, Therapeuten sehr, sehr viele Möglichkeiten. Denn Arthrose ist ganz kurz zusammengefasst inflammatorisch-metabolisch bedingt. Also bei Arthrose finden wir eine Veränderung vom Stoffwechsel durch zum Beispiel inflammatorische Zustände. So, und jetzt natürlich die Frage, wodurch ändert sich Stoffwechsel, wodurch werden subklinische Entzündungsparameter erhöht im Gelenk? Und da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle rein. Und die können wir alle beeinflussen. Und das müssen wir auch kommunizieren, sodass unser Patient oder Klient weiß, dass es zwar mit Bewegung und Belastung sehr, sehr wichtig ist, das Ganze zu machen, aber dass er auch seinen Lebensstil ändern muss. Wenn er weiß, dass Arthrose zum Beispiel durch Ernährung und Übergewicht bestimmte Mikronährstoffe, Biomarker und so weiter und so fort beeinflusst werden kann, zum Beispiel auch durch Rauchen, durch Stress, durch psychische Faktoren, dann wird er, wenn er dir als Therapeut, als Trainer vertraut, wird er das auch langfristig verändern müssen. Und wenn du ihm das wollen, genau, hast du recht. Und wenn er dir als Trainer, Therapeut vertraut, dass du eben der Mann bist, der Ahnung hat über Arthrose, dann wird er das auch in Angriff müssen und das wird er dann auch in Angriff nehmen. Also im Grunde genommen beim Erstgespräch Aufklärung, was ist Arthrose, welche Einflussfaktoren hat Arthrose, dass man weiß, okay, welchen langfristigen Prozess müssen wir angehen als Therapeut, Trainer und natürlich auch der Patient. Und ja, das ist einfach so das Wichtigste, ihm auch Vertrauen geben, Patientenbeispiele geben, nicht einfach nur sagen, ja, okay, das und das muss gemacht werden, Punkt, sondern ihr auch sagen, ey, guck mal, ich habe den Markus zum Beispiel, der ist 55 und der hat jetzt seit 3 Jahren die Arthrose gehabt. Seitdem er bei mir ist, wir haben Lebensveränderungen etc. gemacht, ist er jetzt seit 3 Monaten, kann er schon wieder seine Hobbys ausführen, kann er wandern gehen und so, sodass man auch Erfolgsgeschichten kommuniziert, was natürlich für unsere neuen Kunden, der dann mit Arthrose kommt, extrem wichtig ist, weil wir dadurch eben mit den Erwartungen spielen. Und Erwartungen haben einen riesen Einfluss auf den Erfolg einer Therapie.
Ich bin auch der Meinung, dass man durchaus mehrere Register ziehen kann. Und diese Folge soll ja auch dienen, dass wir Praxisbeispiele nennen. Ja. Und was bei mir auch immer sehr gut geholfen hat, ich habe so einen tollen Artikel zum Thema Krafttraining. Und zwar sozusagen Trainingseffekte in Abhängigkeit der Widerstandshöhe. Tolle Grafik. Und die nehme ich bei jedem Probetraining mit dazu und sage, hey, pass mal auf. Das ist Widerstand 0. Das ist das Maximale, was du sozusagen an Widerstand standhalten kannst. Und hier siehst du zwischendrin in sozusagen Relation oder in Abhängigkeit der Widerstandshöhe die Effekte, die dein Körper zu erwarten hat. Und dein Wunsch ist ja X, Y und Z. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das, wo wir dahin müssen, um das Ganze zu erreichen. Und dann erkläre ich ihm natürlich auch, pass auf, wir starten erstmal mit den Grundlagen, dann darauf baut sich dann die ersten Trainings auf, dann finden wir heraus, wie du am besten funktionierst, was bei dir machbar ist, was nicht, so eine Art Kennenlernprozess, und dann steigern wir das Ganze so lange, bis du komplett beschwerdefrei bist und die gewünschten Trainingseffekte eintreten. Und damit holst du den ja auch ein bisschen ab und zeigst ihm gleich, dass wir hier kein One-Hit-Wonder sind oder auch irgendwie sowas mal ganz schnell wie in der Physiotherapie, ist halt oftmals auch so ein bisschen dargestellt wird, hier, ich habe ein Rezept, da sind 10 Einheiten drauf und danach muss es gut sein. Dann nimmst du ihm sozusagen sofort diese kurz- und knackig Geschichte und zeigst ihm seinen Weg auf, dass es halt auch etwas Längeres ist und dass es nicht nur mit dem Training alleine sozusagen abzuhandeln ist, sondern andere Einflussfaktoren, wie du sie so schön genannt hast, auch noch eine Rolle spielen. Und dann gehst du mit ihm in den Dialog und filterst heraus, was du sozusagen mit ihm, was er machen kann, was er in die Umsetzung bringen kann, wo er Potenzial sieht, wo er selber schon merkt, okay, da müsste ich was verändern. Und das ist eine richtig coole Coaching-Tätigkeit und die zieht sich tatsächlich über mehrere Wochen oder sogar Monate und dann hast du schon einen ersten Stammkunden am Start, wenn du dich nicht komplett, sag ich jetzt mal, daneben benimmst oder halt vielleicht irgendwie einen Bock schießt oder sowas. Ja. Zum Thema Grafiken wollte ich noch fragen, hast du da auch vielleicht es gibt ja auch verschiedene Menschentypen. Es gibt ja so auch diese eher Zahlen, Daten, Faktentypen vom Mensch her. Die könnte man ja super abholen mit einer Studie oder mit Studienergebnissen oder mit einem tollen Artikel zu dem Thema. Gibt es da irgendwas, wo du uns empfehlen kannst, wo wir sagen können, hey, das können wir einfach mal so als kleine Gute-Nacht-Lektüre unseren Kunden mit nach Hause geben?
Gute Frage. Also ich habe ja zum Beispiel das Arthrosebuch gemacht und ich mache das Ganze aber mit meinen Klienten so dass ich den immer selber aufzeichne. Ich bin jetzt kein großer Künstler, aber ich zeichne den Leuten immer selber auf, was hinter Arthrose steckt, beziehungsweise die Einflussfaktoren oder das, was du zum Beispiel gerade erwähnt hast mit der Belastung und wo kommt Schmerz her. Das zeichne ich meinen Kunden immer selber auf, einfach weil ich da so ein bisschen mit diesen psychischen Faktoren spielen kann, sodass die Leute wissen, okay, wer hat diese Grafik oder dieses Zeichen jetzt individuell für mich vorbereitet. Bezüglich Arthrose ansonsten, das ist schwer. Das wüsste ich jetzt nicht. Also Physio Meets Science hat da sehr viel gemacht. Dann würde ich empfehlen, einfach mal bei der Webseite auf Facebook von Physiomed Science einfach mal im Suchfeld Arthrose einzugeben. Die haben da wirklich viel gemacht, auch viele Grafiken fertig gemacht. Das wäre so die Nummer eins, die ich so empfehlen könnte, wo man extrem viele Sachen findet, die man auch einfach natürlich mit Erlaubnis von Physiomed Science auch verwenden darf. Also das wäre so das Wichtigste. Ansonsten sich einfach als Coach über Arthrose selber mal informieren oder sich Grafiken anschauen und die einfach am besten für den Kunden dann selber aufzeichnen, sodass er, wie gesagt, diese psychischen Faktoren, dass man da so ein bisschen herumspielt, sodass er weiß, okay, mein Coach hat gerade individuell für mich etwas angefertigt und das sorgt natürlich dann auch nochmal dafür, dass der Patient oder die Klient eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der dann bei dem Coach bleibt und nicht einfach weggeht.
Jetzt ist es natürlich immer klar, also weißt du, sagst es einlesen oder mal selber nachgucken. Nur die Leute wissen ja nicht, wo sie nachgucken sollen. Deswegen frage ich jetzt gezielt nach vielleicht Seiten, Blogartikeln, Fachmagazinen oder Grafiken oder Büchern vielleicht auch, wo du hast ja auch dein Wissen wahrscheinlich irgendwo her. Also die moderne Physiotherapie, die ist ja auch irgendwie auf einem Fundament entstanden, auf Erkenntnissen. Wo sind die her und wo könnte man sich da mal ein bisschen einlesen? Brauchst es auch nicht jetzt direkt beantworten. Vielleicht auch mal drüber nachdenken und wir packen dann einfach die Links in den Beschreibungstext unten rein. Ich finde es halt immer wichtig, dass man dann direkt eine Quelle hat, weil wenn man, wie gesagt, Dr. Google fragt, dann kriegst du halt 10.000 verschiedene Meinungen und bist halt danach genauso schlau wie vorher.
Genau. Also wenn man dann einfach so, natürlich, also meine Quellen habe ich von Primärquellen, aber da bringt es jetzt nicht, wenn ich hier irgendwelche Journals erwähne. Wie gesagt, einfach Physiomed Science kann man auf jeden Fall gut nehmen. Physio Network, Trust Me Education, das sind so die drei großen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, die nach modernem Standard und nach der ja auch evidenzbasiert arbeiten.
Okay. Gut, ich habe mir das auf jeden Fall aufgeschrieben, werde die Links für euch raussuchen und packe die unten in den Beschreibungstext rein. Jetzt gehen wir mal in die Praxis. Das heißt, du hast ihn aufgeklärt, den Kunden, du hast ihm die multifaktorelle Geschichte erklärt, du hast ihm die Angst genommen. Wie gehst du dann mit den Trainingseinheiten vor? Also was machst du mit den Leuten? Vielleicht mal so deine Top 5 Übungen und wie leitest du die ein?
Genau, also jetzt gehen wir mal, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt einen Plan erstellt, er weiß, was er tun soll, Lebensstiländerung haben wir durchgesprochen, jetzt geht es an die Übungen. Und natürlich im Grunde genommen auch alle Übungen wieder total individuell an den Kunden angepasst. Ich glaube, das weiß auch jeder Zuhörer, dass da keine One-Size-Fits-All-Übungen gibt. Welche Übungen sollte man auf jeden Fall machen? Das kommt immer darauf an, wie sensibel der Körper reagiert, beziehungsweise auf welche Bewegungen der Körper sensibel reagiert. Meistens sind das Bewegungen, die in die Kniebeugung gehen. Also je mehr Kniebeugung, je mehr Knieflexion erreicht wird, desto mehr Schmerzen haben die meisten. Oder wenn sie auch zum Beispiel auf die Knie, ja, sich knien müssen, zum Beispiel im Vierfüßlerstand oder so. Deswegen würde ich Vierfüßlerstand, bei den allermeisten geht anfangs sowieso nicht. Und was auf jeden Fall geht, sind Bewegungen, wo du nicht viel Kniebeugung am Anfang hast. Und je unterstützter die Bewegung ist, desto besser. Alles am Anfang natürlich. Deswegen würde ich, oder so wie ich es immer mache, sind zum Beispiel Hebebewegungen. Zum Beispiel Kreuzheben. Ob da jetzt Semi-Sumo-Kreuzheben, Convention Deadlift, Trap-Up-Deadlift etc. Oder Deadlift mit einer Kettlebell ist im Grunde genommen vollkommen egal. Das kann man auf jeden Fall mit den allermeisten machen. Was du auch noch machen kannst, sind in Rückenlage so Bulging-Übungen. Hip Thrust zum Beispiel kannst du machen. Du kannst Bulging einbeinig machen, beidbeinig mit Widerstandsbändern. Das funktioniert auch bei den meisten. Beinpresse kannst du auch gut machen. Kniebeugen, da haben die meisten eventuell anfangs ein bisschen Probleme, weil doch die meisten Arthrose-Patienten ein bisschen mehr Körpergewicht mit sich bringen und da kommen die meisten nicht wirklich richtig aus dem Beinen. Da würde ich auf jeden Fall die Beinpresse empfehlen als kniedominante Übung. Und dann kannst du auch noch mit Widerstandsbändern arbeiten bezüglich Glute Activation. Da kannst du hier alles machen in Rückenlage und in Seitlage. Das wären so die wichtigsten Übungen, die du auf jeden Fall machen kannst. Natürlich alles, wie gesagt, Patienten individuell angepasst, je nachdem, bei welchen Bewegungen er Schmerzen hat. Ob es mehr so kniedominante Übungen sind, wo er Schmerzen hat, hüftdominante Übungen etc. Aber das sind so die wichtigsten Übungen, also Beinpresse, eventuell Kniebeuge, Variation, Kreuzhebevariation, Bridging-Variation und Glute-Activation-Variation. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man mit jedem auf jeden Fall machen kann.
Okay, sehr gut. In meinem Fall, jetzt einfach mal aus der Praxis gesprochen, die letzten Jahre hat sich sehr gut bei mir folgendes Case bewährt. Und zwar, Kunde kommt zu dir, hat, wie gesagt, entweder Knie- oder Hüftarthrose-Schmerzen. Und gerade wenn es gerade Leuten mit Kniegeschichten, es ist oftmals hilfreich, wenn man zu denen dann sagt, ja, hier, mach mal die Kniebeugen, sagen, ich habe Schmerzen, mache ich nicht. Oder Arzt hat zu mir gesagt, ich soll keine Kniebeugen machen, ja, so der Klassiker. Dann stehst du natürlich da wie der Horst, ja, weil Arzt hat gesagt, ich soll keine Kniebeugen machen, oder Arzt hat gesagt, ich soll meine Beine nicht beugen. Da sagst du natürlich, okay, dann nimm die Pistole, erschieß dich oder sag dich doch gleich ein. Das wäre so die eine Möglichkeit, die du hier dann hättest, ja. Oder du sagst halt, Entschuldigung, ich kann dir nicht weiterhelfen, dort ist die Tür. Das wird uns ja nicht helfen, so. Also, was sich bei mir auf jeden Fall sehr gut etabliert hat oder bewährt hat, ist zu sagen, hey, pass auf, es gibt immer einen Bewegungsradius, der okay ist und einen, der nicht okay ist. Und das heißt, wir fangen mit einer Teilamplitude, mit einer Teilbewegung, die schmerzfrei ist, an. Und wandern dann nach und nach bis zu diesem Schmerzpunkt. Und dann gibt es da auch noch eine Skala von 1 geht noch oder gar nichts bis 10, ich könnte an die Decke gehen vor Schmerz. Da arbeite ich immer sehr gerne und dann arbeiten wir uns an den Schmerzpunkt hin und dann gehen wir so von der Beugung, also weit von der Tiefe, so auf eine 3 oder eine 4, wo sagen wir, okay, das kann ich noch gut verkraften und dann wieder raus. Also dann teste ich das und sage, okay, nach der Trainingseinheit, nächstes Training kommt er wieder. Wie war das für dich? Alles gut gewesen? Ja, super. Oder nee, danach hat es ordentlich gewummert. Dann sage ich, ja, wie lang? Ja, so und so lang. Und dann war es weg. Okay, prima. Dann gehe ich wieder rein. Wenn er allerdings wieder kommt und beispielsweise Schmerzen noch hat, dann reduziere ich den Range of Motion wieder und arbeite nur bis zu dem Schmerzpunkt, bis zu einer 1 oder bis zu einer 2. Und wenn das geht, dann mache ich das mehrfach über die nächsten Wochen. Und der wirklich, das Phänomen ist tatsächlich, der Kunde kommt immer weiter runter und die 1 oder die 4, die er am Anfang schon bei, keine Ahnung, 15 Grad oder sowas gespürt hat, die ist dann auf einmal bei 25 Grad. Und das ist ein echt richtig mächtiges Tool. Bedeutet auch ganz klare Aussage von meiner Seite aus, also das ist ja mal eine Ansichtssache am Ende. Ich sage immer, nie in den Schmerz reintrainieren, sondern am besten um den Schmerz herum oder Alternativübungen. Das sind die zwei Sachen, die ich empfehlen kann. Das ist so das Grundgesetz, also was ich halt für mich jetzt herausgefunden habe, was sehr gut funktioniert in der Kommunikation auch und in der Umsetzung. Und dann halt, wie gesagt, den Range of Motion immer nach und nach erhöhen. Und zumindest mal ist es bei mir so gewesen, dass 95 oder noch mehr Prozent der Leute, ich würde sogar sagen, jeder immer weiter in die Beugung kam. Und irgendwann mal die Schmerzen immer weniger wurden, die Schmerzhäufigkeit dann immer weniger, also die Frequenz immer weniger wird und der Kunde sogar irgendwann mal komplett tief beugen kann über Full Range of Motion und das komplett beschwerdefrei und sogar noch später unter Last. Und das wäre ja das Ziel von unserer ganzen Kiste, dass wir den im vollen Bewegungsumfang schmerzfrei kriegen. Wie ist es bei dir? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, also so wie du es erklärt hast, das ist auf jeden Fall, so gehe ich auch vor. Also das Wichtigste ist, ich sage, das ist so das Konzept der Desensibilisierung, sodass man erstmal schaut, okay, welche Bewegung ist denn jetzt schmerzhaft? Und dann schaut man, okay, Dich so ein bisschen natürlich die Gelenkposition an. Wie ist Hüfte gebeugt? Wie ist das Knie gebeugt? Wie ist die Hüfte gestreckt? Wie ist das Knie gestreckt? Und so weiter und so fort. Und dann hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen wir beispielsweise die Kniebeuge und du merkst, oh, das geht jetzt vollkommen gar nicht, das kriegt da gar nicht hin. Dann suchst du eine Bewegung heraus, die ähnlich wie die Kniebeuge ausgeführt wird. Da hast du jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder modifizierst du einfach die Kniebeuge ein bisschen, sodass du zum Beispiel mehr aus der Hüfte und weniger aus den Knien arbeitest, oder du gehst komplett von der Kniebeugebewegung weg und gehst dann zum Beispiel an eine Beinpresse. Ja, sodass du ähnliche Bewegung ausführst. Und der Vorteil ist eben dann, wenn du diese ähnlichen Bewegungen ausführst, dass sie auch Übertrag auf die Bewegung haben, die aktuell gar nicht funktionieren. Ja, wenn da zum Beispiel der Patient Schwierigkeiten hat, vom Stuhl her aufzustehen und er sagt, oh, das geht nur mit Abstützen, ich habe so dolle Schmerzen, anders geht's nicht, dann modifizierst du die Bewegung oder führst eine komplett andere und ähnliche Bewegung aus, zum Beispiel die Beinpresse, machst das über mehrere Wochen und auf einmal kann er vom Stuhl aufstehen, ohne sich abzustützen. Ja? Das ist eben so der Vorteil, dass wir da eben einfach mit dieser Desensibilisierung arbeiten. Und wenn wir uns ja auch langsam rantasten, so diese Schmerzskala nehmen, 0 bis 10, also 0 gar kein Schmerz, 10 extrem starker Schmerz, dann wollen wir maximal eine 5 erreichen. Ja, das Ganze ist natürlich wieder subjektiv. Für den Patienten soll das dann Bereich sein, wo er sagt, okay, das kann ich noch tolerieren. Und da sollten wir als Coach, als Therapeut auf jeden Fall nicht darüber hinausgehen. Und dann können wir auch anhand dieser Schmerzskala die Bewegung langsam erweitern. Sodass, wenn er sagt, okay, ich führe jetzt eine Kniebeuge aus und ab dann tut's weh. Mhm. Und er sagt, ja, okay, ein bisschen. Dann können wir nochmal ein bisschen tiefer gehen, wo er sagt, okay, jetzt bis dahin und erstmal nicht. Und das führen wir erstmal ganz locker aus. Zum Beispiel 3 Sätze und erstmal 5 Wiederholungen. So. Und dann schauen wir, beim nächsten Termin soll er uns berichten, wie war das überhaupt? War die Tiefe und die Sätze und Wiederholung vollkommen in Ordnung? Wenn er sagt, jo, alles perfekt, nach 2-3 Stunden war dann der Schmerz komplett wieder weg, dann ist in Ordnung. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wir können mehr Wiederholungen machen oder wir können die Tiefe noch mal ein bisschen variieren. Ja, das hängt jetzt davon ab, wie bei jeder anderen Übung und Trainingstherapie ist das individuell vom Patienten abhängig. Aber meistens fangen wir erstmal an, so ein bisschen an den Wiederholungen zu schrauben. Und automatisch ist das so von meiner Erfahrung her, dass der Patient bzw. der Klient automatisch sich auch mehr traut, tiefer zu gehen, weil wir dadurch, indem wir die Wiederholungen höher setzen von Mal zu Mal, auch den Schmerz in der Tiefe reduzieren. Und das kann man sehr gut beeinflussen. So im Grunde genommen kann man so als Schema nehmen, wenn wir eine schmerzhafte Bewegung haben, 3 Durchgänge, würde ich erstmal mit 5 Wiederholungen starten. Natürlich ist es abhängig, ob der Patient schon trainiert ist oder nicht. Wenn er trainiert ist, kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Aber ansonsten da erstmal so ein bisschen rantasten, wie viel lässt der Körper bzw. das Knie im Moment zu und dann so auch mit dieser Desensibilisierung spielen. Aber daran erkennen wir ja im Grunde genommen und auch durch deine Erfahrung, dass du die Patienten mit Arthrose schmerzfreier bekommst durch das Schema, das du machst oder das eben wir in der modernen Physiotherapie machen, diese Desensibilisierung und diese Schmerzmodifikation, dass die Arthrose jetzt nicht wirklich der Hauptauslöser ist für die Beschwerden. Denn wenn ja die Arthrose der Hauptauslöser für die Beschwerden wäre, könnten wir ja nicht so viele Patienten so viel besser machen. Also muss da für den Schmerz ja noch viel, viel andere Faktoren eine Rolle spielen. Ja, so nur so an die Zuhörer, so ein bisschen Food for Thought, so ein bisschen Gedankenfutter. Ansonsten, wie gesagt, kurz zusammengefasst, das Wichtigste, schauen, welche Bewegungen schmerzhaft sind und dann so modifizieren, beispielsweise eben Kniebeugebewegung. Da kann man eine Hüftbewegung modifizieren, eine Kniebewegung modifizieren zum Beispiel. Oder man sucht eine ähnliche Bewegung aus, zum Beispiel die Beinpresse. Oder man arbeitet mit Schmerzmodifikation bzw. Desensibilisierung, sodass man in den Schmerz hineingeht, nur so weit, wie es für ihn in Ordnung ist. Und das steigert man von Mal zu Mal. Das ist so kurz zusammengefasst.
Absolut. Also ich kann es so bestätigen und es ist sensationell, wie das funktioniert. Und da darf man, wie gesagt, einfach mal für sich ins Testing gehen. Mein Tipp, wenn ihr jetzt noch gar keine Erfahrung habt, dann macht einfach bei Facebook mal einen Call-out. Suche Arthrose-Patienten auf freiwilliger Basis und dann bietet ihr euch einfach an, schreibt einfach rein für ein Gratis-Coaching. Und ihr könnt dann, Gratis-Coaching ist dann sozusagen mehr oder weniger komplett frei definierbar. Ihr könnt mit dem eine Stunde machen, 5 Stunden, 10 Stunden, 3 Monate trainieren, ihn komplett transformieren, damit er danach eine Referenz abgibt und sagt, ey, der Typ ist so geil, der hat mir aus der Arthrose rausgeholfen. Macht es mal, weil diesen Erfahrungswert, den ihr dort nehmt, weil ihr halt auch so ein bisschen auf einer ganz lockeren Art und Weise mit demjenigen in den Dialog geht, das werdet ihr definitiv auf der Positivseite an Erfahrungen sammeln. Kleiner Hinweis noch an euch, ganz wichtig, ihr solltet diesen Podcast unbedingt auf den Insta-Stories teilen. Gibt so einen kleinen Teilen-Button, da drückt ihr drauf und dann swoop, landet der in eure Insta-Story. Damit helft ihr, dieses kostenlose Format hier am Leben zu halten. Natürlich könnt ihr auch die ganze Sache per PN an jemand anderen weiter senden. Und ich erkläre euch jetzt auch gleich mal noch, wo wir nächste Folge sein werden. Nämlich Folge 2 geht es darum, dass Dominik uns erzählt, wie er sein Anstellungsverhältnis, also in einer Festanstellung sozusagen, seine Selbstständigkeit nebenbei sozusagen, wie er das vereint. Viele Trainer kennen es ja, sie haben eine feste Stelle und sind auch wirklich zufrieden mit der Stelle und gehen da drin voll auf, doch sie wünschen sich so ein bisschen mehr Individualität, ein bisschen mehr Eigenvarietät, Eigendynamik, vielleicht auch Selbstverwirklichung und so weiter. Und Dominik wird uns in Folge 2 erzählen, wie er das gemacht hat. Deswegen sage ich vielen Dank für die erste Runde und wir hören uns in Folge 2.
Bis gleich.
Möchtest ein zweites Standbein aufbauen? Das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.